Hi und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Kopf bis Schuh. Ich bin Melissa und wir gehen gemeinsam auf Schuhreise durchs Deichmann-Universum. In 10 Folgen haben wir die Möglichkeit, einen Fuß in die Tür des Unternehmens zu bekommen. Wir erfahren, welche Station ein Schuh bei Europas größtem Schuhhändler durchläuft, bevor er bei euch im Schuhregal steht. In den nächsten Wochen nehmen uns Mitarbeitende von Deichmann mit hinter die Kulissen und zeigen uns, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und mit welchen Themen sie sich beschäftigen. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station zu verpassen. Nachdem in der ersten Folge dieser zweiten Staffel die Zukunftsvisionen von Deichmann vorgestellt wurden, rücken wir in dieser Folge nun etwas näher an das Produkt selbst heran. Und zwar mit der CSR-Abteilung. CSR steht für Corporate Social Responsibility. Wie der Begriff schon sagt, übernimmt diese Abteilung die soziale Verantwortung des Unternehmens. Deichmann versteht den Bereich als strategische, operative und zentrale Verantwortung für die Umsetzung des menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risikomanagements. Es geht also um Menschenrechte und Nachhaltigkeit. Wie das genau aussieht, hören wir von Andreas Tepest und Caroline Weidner-Kowalski.
Ich bin Caroline Weidner-Kowalski. Ich bin kein Kind der Schuhe, sondern komme ursprünglich aus dem Textilbereich, habe dabei kleinen und mittelständischen Unternehmen mehrere Jahre lang das Thema Nachhaltigkeit betreut, hatte dadurch immer, da es sehr kleine Teams waren, auch einen direkten Einblick in die Wirtschaft. Mittlerweile bin ich seit 2021 bei Deichmann, habe federführend das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz da implementiert und bin jetzt Teamleitung für die Wertschöpfungskette und Produkt.
Andreas Tepest, ich bin seit 28 Jahren im Unternehmen tätig, habe ursprünglich die Aufgabe gehabt, das Qualitätsmanagement aufzubauen und Nachhaltigkeit war immer Teil meiner Aufgabe in meiner Rolle als Qualitätsmanager und insbesondere natürlich in den Lieferketten. Und seit dem vergangenen Jahr habe ich mich voll auf das Thema Nachhaltigkeit konzentriert, bin gerade dabei, das Team aufzubauen, den Bereich aufzubauen. Und ja, weiterhin natürlich im engen Kontakt mit unserer Lieferkette, mit unseren Geschäftspartnern, aber auch natürlich der Fokus liegt hier auf den Produkten. Wie schaffen wir es, unsere Produkte langfristig nachhaltiger zu gestalten?
Die Deichmann Group gehörte schon immer zu den Unternehmen, die sich nicht davor scheuen, soziale Verantwortung zu übernehmen. Mit der Deichmann Stiftung unterstützt das Unternehmen sowohl weltweit als auch vor Ort soziale und humanitäre Projekte. Doch Deichmann ist nicht nur menschenrechtlich, sondern auch für die Umwelt unterwegs und baut seit Anfang letzten Jahres verstärkt den Bereich CSR auf. Warum war es wichtig, vorwärts zu kommen und dem Bereich nochmal einen Push zu geben?
Nachhaltigkeit spielt ja bei Deichmann eine sehr lange Tradition oder hat ja eine lange Tradition. Und warum ist es wichtig, dass wir uns hier nochmal neu aufgestellt haben? Wir sehen halt, dass mittlerweile Dinge, die wir in der Vergangenheit freiwillig gemacht haben, ja, wie zum Beispiel unseren Code of Conduct, den wir schon vor 25 Jahren implementiert haben in unserer Wertschöpfungskette, dass so etwas natürlich über gesetzliche Vorgaben verbindlich wird und damit verbunden auch neue Maßnahmen, die man umsetzen muss, dokumentieren muss. Also es ist eher ein ja bürokratischer Akt, der dazu jetzt gekommen ist, wo wir einfach Manpower brauchen, um die ganzen Dokumentationspflichten, die uns auferlegt wurden, erfüllen zu können. Ja.
Gemeinsam mit ihren Teams haben sich Caroline und Andreas einige Ziele gesetzt. An allererster Stelle steht, die Lieferkette deutlich nachhaltiger zu gestalten. Aber nicht nur die Lieferkette steht im Fokus.
Natürlich haben wir das langfristige Ziel, auch weiterhin unseren Kunden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und trotzdem natürlich versuchen, unsere Produkte nachhaltiger zu gestalten. Also gerade das Thema Recyclingfähigkeit ist ja eines der wichtigsten Ziele, denn nur so können wir effektiv unseren Carbon Footprint oder Environmental Footprint reduzieren.
Um diese Ziele zu erreichen, wurde der Bereich CSR in 3 Säulen unterteilt.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir den CSR-Bereich im vergangenen Jahr neu aufgestellt haben und sozusagen alles unter ein Dach geführt haben, global für die gesamte Deichmann-Gruppe und den Bereich, den Caroline verantwortet, also die Wertschöpfungskette und den Produktbereich, das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist das Thema Product Compliance oder Produktsicherheit, was ursprünglich auch im Qualitätsmanagement angesiedelt war. Da geht es im Grunde darum, die Anforderungen, die an Produkte gestellt werden, sei es in Hinsicht auf physikalische Anforderungen oder auch chemische Anforderungen oder Kennzeichnungsanforderungen, dass die eingehalten werden für die unterschiedlichen Märkte, in denen wir aktiv sind. Und die dritte Säule ist im Prinzip die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ab 25 ist es für uns verpflichtend, jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Und dafür haben wir natürlich auch ein Team aufgestellt, die da die Verantwortung trägt, sozusagen neben unserem Finanzbericht auch einen Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen.
Vielleicht könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung diese Folge inhaltlich gehen wird. Vorher wollen wir aber erst einmal wissen, wieso die beiden sich gerade für Deichmann als Arbeitgeber entschieden haben.
Ich habe mich tatsächlich, als ich mich umorientiert habe und entschieden habe, wegzugehen von diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen, habe ich tatsächlich nach einem Unternehmen gesucht, dem die Nachhaltigkeit wichtig ist in irgendeiner Art und Weise, das aber auch nach wie vor diesen wirtschaftlichen Aspekt mitdenkt und mitbeinhaltet. Und das, was mich damals bewogen hat, zu Deichmann zu gehen, ist tatsächlich das Unternehmenskredo. Das Unternehmen muss dem Menschen dienen. Weil das für mich so ein starker Satz und so ein prägender Satz tatsächlich ist, wenn man sich sowas so tief auch in der Familiengeschichte verwurzelt, markiert und als Kern des Unternehmens auch lebt, das zeigt einfach sehr, sehr viel im Umgang auch mit den Mitarbeitern und auch im Umgang mit den Lieferanten. Und das, was mich noch bewogen hat, da hinzugehen, ist die Formulierung, wie der Code of Conduct formuliert war. Ich habe in meiner beruflichen Zeit hunderte von Code of Conducts gelesen. Und tatsächlich weiß ich noch wie heute, ich habe damals im Bewerbungsgespräch zu Andreas gesagt, das war wirklich eine spezielle Art der Formulierung, der ganz klar diesen partnerschaftlichen Ansatz auch hatte, wie wir mit Lieferanten umgehen und dass wir uns auf die Fahne schreiben, die Lieferanten weiterzuentwickeln und zu schulen und zu trainieren und nicht einfach hingehen und praktisch diese ganzen Anforderungen, die kommen und auf unsere einprasseln, eins zu eins an die Lieferanten weitergeben.
Ja, Deichmann ist für mich ein ganz besonderes Unternehmen, was mich eigentlich auch schon fast mein gesamtes Berufsleben begleitet. Früher mal als Lieferant und Schuhhersteller und dann hier bei Deichmann natürlich als Qualitätsmanager viele Jahre. Und mir macht das Arbeiten mit Schuhen, aber auch mit Menschen sehr viel Spaß. Ich hatte hier die Gelegenheit, auch sehr viele unserer Partner zu besuchen, also viele Reisen zu tätigen und immer wieder dran zu arbeiten, das Produkt zu verbessern. Und ja, das macht einfach Spaß, in so einem großen internationalen Umfeld zu arbeiten. Tolle Menschen hier auch im Unternehmen, die, so wie ich auch, die Möglichkeiten hatten, sich weiterzuentwickeln. Also durch die starke Expansion, gerade in den letzten Jahren, hat man sehr gute Möglichkeiten, sich auch hier wirklich weiterzuentwickeln und ja auch seine beruflichen Anforderungen, die man sich auch selber steckt, umzusetzen.
Bei Caroline gab es noch einen ganz speziellen Grund, weshalb sie sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen wollte.
Ich bin tatsächlich zur Nachhaltigkeit gekommen durch den Fabrikzusammensturz in Bangladesch, das Rana Plaza. Damals war ich bei eben einem kleinen mittelständischen Unternehmen und wir hatten auch in Bangladesch produziert. Und danach konnte ich ganz aktiv mitverfolgen, was dieses Land für eine Entwicklung durchgemacht hat. Von teilweise nicht vorhandenen Brandschutzsystemen, versperrten Ausgängen in den Fabriken und allem, was dazugehört. Bis heute gehören Bangladeschs Fabriken mit zu den sichersten der Welt im Bereich Textil. Sie haben alle die neuesten Brandschutzsysteme. Sie haben riesige Investitionen getätigt in Feuerschutztüren. Man findet saubere Fabriken vor, ordentliche Arbeitsbedingungen und was ich in den Deichmann-Fabriken tatsächlich bisher auch genauso vorfinden konnte. Und das ist das, was mich wirklich freut.
Wenn man als Europäer in ein Entwicklungsland geht, dann kann man natürlich nicht vom ersten Tag erwarten, dass die Arbeitsbedingungen dort vor Ort genauso sind, wie wir sie hier vorfinden, weil es hat sich ja auch über die Jahre entwickelt. Aber man schafft ja dort Arbeitsplätze. Und verglichen mit den Bedingungen in Fabriken, die möglicherweise nur für den lokalen Arbeitsmarkt, wo es vielleicht nicht diese unterstützenden Maßnahmen gibt, muss man doch deutlich sehen, dass die Arbeitsbedingungen besser sind. Ja, natürlich kommt es auch immer darauf an, wie der Support ist von den lokalen Behörden und von der Regierung. Das ist natürlich im Land wie Bangladesch, weil es halt durch dieses Unglück sehr stark in den Fokus gerückt sind, extrem wichtig gewesen, dass man dort auch gemeinsam an Maßnahmen gearbeitet hat.
Im Laufe der Jahre hat Deichmann gemeinsam mit Gesprächspartnern an Maßnahmen gearbeitet, die gewährleisten, dass die Produktion den heutigen Sozialstandards entspricht. Dazu gehört das Verhindern der totalen No-Gos, wie Kinderarbeit oder Zwangsarbeit, die Gewährleistung fairer Löhne, aber auch die Situation in den Fabriken vor Ort. Ist die Fabrik sauber? Gibt es ein Brandschutzsystem? Wird die Elektrik regelmäßig kontrolliert? Sind Zertifikate vorhanden? Gibt es ein Mitspracherecht für die Belegschaft? Und. Das mal so als Beispielthemen, mit denen sich die Abteilung tagtäglich auseinandersetzt. Aber wie schon erwähnt, stehen auch die Wertschöpfungskette und das Produkt im Fokus der Arbeit.
Wenn wir unser Produkt am Ende im Laden an den Kunden abgeben möchten, da benötigt es ganz, ganz viele Akteure, bis dieses Produkt im Laden ankommt, bei der Verkäuferin oder am Ende auch beim Kunden selber. Das reicht vom Materiallieferanten über dem Chemieunternehmen, Testlabore, die unsere Prüfungen durchführen, Geschäftspartner, die den Schuh zusammenbauen, Logistikdienstleister. Aber auch im Endeffekt gehören zur Wertschöpfungskette Unternehmen, die am Ende darauf hinarbeiten, wie recyceln wir unseren Schuh und wie bekommen wir diesen Schuh entsorgt. Und zwar im besten Falle nicht, dass er irgendwann mal in einer Müllkippe in Afrika oder sonst wo auf der Welt landet, sondern dass wir ihn wirklich wieder zurück in Kreislauf führen und auch die Stoffe, die in dem Schuh sind, wieder verwenden können. Das ist der Bereich Wertschöpfungskette. Wir beschäftigen uns damit, unsere Geschäftspartner auf diesen Weg vorzubereiten, unsere Geschäftspartner zu schulen, dahin zu entwickeln, dass sie Menschenrechte achten, dass sie Umweltstandards achten. Wir haben ganz praktisch zum Beispiel einen Onboarding-Prozess für neue Geschäftspartner eingeführt, was bedeutet, wir machen eine Risikoanalyse, bevor wir mit ihnen in eine Geschäftsbeziehung eintreten. Und da gucken wir uns an mittels eines Fragebogens oder auch tatsächlich, wir gehen vor Ort nach Bangladesch, nach China, nach Indien, in alle Länder und gucken uns vor Ort an, wie sind die Produktionsbedingungen, wie arbeiten die Menschen dort und wie ist das Setup des Geschäftspartners.
Das ist der eine Part der Arbeit. Die Reisen in die Produktionsländer machen den Job natürlich zusätzlich spannend.
Weil man eben mit ganz vielen Kulturen, mit ganz vielen Menschen, mit ganz vielen Interessensgruppen zusammenkommt und sich mit denen austauschen kann und auch gucken kann, dass man eben einen gemeinsamen Weg findet und ein gemeinsames Ziel verfolgt.
Die zweite Säule umfasst das Produkt selbst.
Und da beschäftigen wir uns am Ende damit, wie entwickeln wir zukünftig Materialien, wie sammeln wir aber auch Informationen über Materialien und wie bekommen wir am Ende einen Schuh wieder recycelt.
Obwohl es sich dabei eigentlich noch um Zukunftsthemen handelt, ist bei Deichmann bereits viel über die Herkunft der Materialien und die Lieferkette bekannt.
Das Thema Transparenz ist schon alleine aus der Vergangenheit immer ein Thema bei Deichmann gewesen. Wir haben diesen Code of Conduct seit 1998 eingeführt. Und schon da ging es uns nicht darum, nur unsere direkten Geschäftspartner anzugucken, sondern wir sind tiefer in die Lieferkette eingestiegen. Wir haben immer schwerpunktmäßig schon hingeguckt, sei es im Bereich Gerbereien, sei es aber auch im Bereich Textilmateriallieferanten oder Ähnlichem, wo wir einfach gesagt haben, uns reicht es nicht rein, die Produktionsstätte anzugucken, sondern weil das besonders chemiebelastete Prozesse sind, Prozesse, wo die Umwelt unter Umständen geschädigt werden könnte, aber auch, wo die Arbeitsbedingungen unter Umständen schwierig sein könnten, sind wir sehr frühzeitig hingegangen und haben eben uns Programme überlegt, wie zum Beispiel die Leather Working Group, aber auch andere, um einfach zu sagen, wir kontrollieren und wir gucken vor Ort und arbeiten mit den strategischen Partnern in der tieferen Lieferkette schon daran, diese Prozesse aufzusetzen, darauf zu achten, dass die Umwelt nicht geschädigt wird, dass genügend Kläranlagen vor Ort sind und dieser Part eben da schon entwickelt wird.
Nichtsdestotrotz geht das Team vor allem im Bereich Eigenmarken nochmal sehr viel tiefer in dieses Thema rein. Die Zusammenhänge im Bereich Lieferkette und Materialien sollen so tief wie möglich aufgedröselt werden, um eine Art der Transparenz zu gewährleisten, die auf EU-Ebene schon bald als Standard gefordert sein könnte.
Wie tief kommen wir am Ende in die Lieferkette? Kommen wir runter bis zum Chemielieferanten des Rohmaterials, zum Beispiel für Polyester? Kommen wir bis zur Plantage, wo der Kautschuk zum Beispiel herkommt. Wir stellen fest, bis zum Garnlieferanten kommt man relativ gut. Danach wird es immer schwieriger. Und ich meine, das ist auch logisch. Ich meine, das ist der Sublieferant im Endeffekt schon von unseren Geschäftspartnern, mit denen wir arbeiten. Das heißt, wir sind schon sehr, sehr tief und sind halt da auch immer ganz stark angewiesen auf die Mitarbeit von unseren Geschäftspartnern und auch von deren Materiallieferanten, um einfach überhaupt noch an diese Informationen ranzukommen.
Bei den Eigenmarken kann das Team sich größtenteils selbst um alles kümmern, da keine zweite Partei zwischengeschaltet ist. Bei Partnermarken sieht es etwas anders aus. Hier ist es momentan so, dass Deichmann durch stetigen Austausch dafür sorgt, dass alle am gleichen Strang ziehen und sich in Sachen Transparenz oder im Umgang mit politischen Verordnungen einig sind. Ein weiteres Thema, das das CSR-Team noch viel beschäftigen wird, ist die Unbedenklichkeit in Bezug auf Schadstoffe.
Die Sicherheit unserer Produkte steht natürlich für uns im Fokus. Ja, wir möchten ja nicht, dass unsere Kunden sozusagen durch unsere Produkte geschädigt werden. Und deswegen haben wir tatsächlich auch vor 27 Jahren unsere erste Liste der unerwünschten Substanzen, im Englischen sagt man Restricted Substance List, entwickelt. Damals, kann ich mich gut erinnern, waren es 4 Parameter, die auf dieser Liste standen. Und von diesen 4 waren tatsächlich 2 gesetzlich geregelt und 2 waren nicht gesetzlich geregelt. Und es hat eine Weile gedauert, bis unsere Produktionspartner und deren Materialhersteller sich daran gewöhnt hatten, dass jetzt jemand kontrolliert, ob möglicherweise Substanzen enthalten sind, die halt schädlich sein können für Mensch und Umwelt. Und wir haben dann aber auch festgestellt, dass es sehr schwierig ist, wenn ein einzelnes Unternehmen an die Lieferkette herantritt, um solche Anforderungen aufzustellen. Und das hat dazu geführt, dass wir eigentlich in der Branche so eine Initiative gegründet haben, die sich gemeinsam darum kümmert. Und die Initiative existiert heute noch.
Heute ist die Liste ein wenig umfangreicher geworden. Entsprechend der Anforderungen des Gesetzgebers sind aktuell 250 chemische Verbindungen auf der Liste der unerwünschten Substanzen aufgeführt. Tendenz steigend. Kann Deichmann denn überhaupt prüfen und sicherstellen, ob wirklich keiner dieser Schadstoffe in einem Produkt enthalten ist?
Grundsätzlich ist es so, dass wir von unseren Produktionspartnern verlangen, dass alle Materialien zuvor überprüft werden, ob sie diese Anforderungen einhalten können. Und danach findet sozusagen aus der Produktion heraus eine Prüfung statt. Das heißt, ein fertiges Produkt wird nochmal an einen Prüfdienstleister verschickt und dort wird dann entsprechend gemäß unserer RSL oder der Branchen-RSL geprüft, ob möglicherweise Inhaltsstoffe enthalten sind. Sollte das der Fall sein, ist die Ware natürlich nicht verkehrsfähig und kann dementsprechend nicht akzeptiert werden. Also wir versuchen damit natürlich sicherzustellen, dass keine Schadstoffe oder keine chemischen Substanzen enthalten sind, die möglicherweise schädlich sein können.
Man kann sich vorstellen, wie schwierig und aufwendig es sein muss, alles zum Thema Lieferkette, Materialien und Schadstoffe entsprechend transparent zu machen.
Ich vergleiche immer einen Schuh gerne eher mit einem Auto als tatsächlich mit einem Textil, auch wenn Schuhe eben immer sehr mit Textilien zusammengeführt werden. Im Endeffekt hat ein Schuh bis zu 40 Komponenten und für 40 Komponenten, die bis zu 70 Einzelmaterialien zusammengesetzt sind, da ist es halt schon eine ganz schöne Herausforderung. Ich glaube, da kann man sich vorstellen, was für eine Kette da dahinter steht. Und wenn man dann noch in die Waagschale wirft, dass Deichmann 184 Millionen Paar Schuhe im Jahr verkauft, dann glaube ich, versteht man, wie divers einfach unsere Lieferketten im Endeffekt auch sind.
Wenn dann bei Partnermarken noch hinzukommt, dass der Schuh nicht aus eigener Hand produziert wird, wird es noch komplizierter. Mit welchen Methoden kann Deichmann feststellen, dass zum Beispiel ein Nike Cord Vision wirklich nachhaltig ist?
Momentan gibt es Berechnungsmethoden, die nennen sich Life Cycle Assessment zum Beispiel, wo man praktisch hingeht und guckt, dass man möglichst transparent alles, was reingeht für die Produktion und alles, was während der Produktion, sei es an Abgasen, sei es an Abwasser, sei es an Müll, sei es an Abschnitten, Stanzabschnitten und Stanzabfälle zum Beispiel, was wieder rausgeht, zu dokumentieren, aufzunehmen und das Ganze über komplizierte Berechnungsmethoden hochzurechnen und dann zu sagen, man hat einen Environmental Footprint für einen Schuh. Da, wo die EU gerade dran arbeitet, ist das Ganze vergleichbar zu machen. Im Endeffekt, diese Lifecycle Assessment Methode, von der ich gerade gesprochen habe, die kann jedes Unternehmen individuell gestalten. Das heißt, die einen gucken sich nur eine Stufe der Produktion an, die eine gucken sich nur Materialien an, der nächste guckt sich das fertige Produkt als Schuh an, einer guckt sich alles zusammen an. Im Endeffekt kann man aber das noch nicht vergleichen. Das heißt, wenn der CO2-Fußabdruck von einem Sneaker von Adidas 5 wäre und unserer wäre 2, wäre es nicht vergleichbar, weil wir könnten einen anderen Betrachtungsrahmen haben als Adidas zum Beispiel. Wo die EU jetzt dran arbeitet, ist genau da einen einheitlichen Rahmen zu schaffen, und einheitliche Vorgaben der Betrachtungsweise zu machen. Bedeutet im Endeffekt, wenn wir einen Sneaker nehmen in der Zukunft, dann haben wir explizite Vorgaben, welche Daten wir für diese Berechnung des Environmental Footprints aus der Lieferkette abfragen müssen. Wie tief müssen wir reingehen? Was müssen wir dokumentieren? Was müssen wir eingeben? Und die gleichen Vorgaben wird ein Adidas, wird ein Nike, wird jegliche Partnerbrand ebenfalls haben und dadurch wird es vergleichbar und soll im Endeffekt dem Kunden die Möglichkeit geben, kaufe ich ein Produkt mit einem besseren CO2-Fußabdruck, kaufe ich mit ein Produkt mit einem schlechteren CO2-Fußabdruck oder eben nicht?
Grundsätzlich ist ja so, dass es derzeit keine Definition gibt, wann ein Produkt nachhaltig ist und wann es nicht Nachhaltigkeit ist. Das legt sich jedes Unternehmen natürlich aktuell selber zurecht. Dafür werden ja auch einige Marken von den Verbraucherschützern kritisiert. Ja, man nennt das Ganze ja Greenwashing. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, okay, wie nachhaltig ist denn ein Produkt, ohne dass man die Informationen vorliegen hat, die jetzt gerade Caro alle beschrieben hat. Man muss da sehr viele detaillierte Informationen vorliegen haben. Wir wissen natürlich von unserem Markenpartner, weil wir mit dem regelmäßig in Austausch stehen, dass sie im Prinzip sehr viel in die Entwicklung von Produkten, die halt nachhaltige Elemente enthalten, investieren. Also gerade Nike mit seinen nachhaltigen Produkten versuchen halt zum Beispiel das Laufsohlenmaterial durch recycelte Materialien anzureichern, um somit die Nutzung von Materialien einfach zu reduzieren. Ja, und das ist natürlich ein super Ansatz, ja, der auch wichtig ist, in die Zukunft gerichtet. Aber wir haben uns halt bei Deichmann entschieden, nicht so stark über nachhaltige Produkte zu berichten. Auch wir verwenden recycelte Materialien dort, wo es möglich ist natürlich. Es muss ja immer auch die Haltbarkeit der Produkte gewährleistet sein. Hilft ja nichts, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Laufsohle aus recycelten Materialien und der Kunde ist unzufrieden und die Laufsohle hat nicht die gleichen Abriebswerte, wie sie üblicherweise haben sollte. Also von daher beobachten wir natürlich, wie sich gerade der Markt entwickelt, aber für uns ist eigentlich entscheidend, dass die Kommission im Rahmen der Eco-Design-Richtlinie festlegt, was ist erforderlich, um ein Produkt nachhaltig zu gestalten. Und das ist das, auf das wir uns gerade fokussieren, wo wir gerade schauen, was können Anhaltswerte sein, die zukünftig gefordert sind.
Wir haben gerade schon von einheitlichen Rahmenbedingungen, Regulierungen und Richtlinien gehört. Mit welchen Maßnahmen begegnet man dem Green Deal, demnach Europa bis 2050 klimaneutral werden soll?
Das Ziel ist natürlich, unsere Produkte kreislauffähig zu machen. Das heißt, heute ist es ja üblich, dass man am Ende des Lebenszyklus entweder ein Produkt nochmal als Secondhand nutzen kann oder es fliegt dann irgendwann in den Mülleimer und ist dann verschwendet. Und das möchte man ändern, indem man halt versucht, kreislauffähige Geschäftsmodelle aufzubauen. Da steckt man allerdings noch in den Kinderschuhen, weil die heutigen Produkte und deren Materialien sind nicht unbedingt darauf ausgelegt, recycelt zu werden. Und das muss sich halt stark ändern. Also für die Produkte ist da für uns sicherlich die größte Herausforderung, geeignete Technologien zu finden, mit denen man dann sozusagen Recyclingprozesse aufsetzen kann. Aber es wird sicherlich auch Einfluss darauf haben, wie man langfristig Schuhe designt. Nicht im Design von Gestaltung, sondern eher vom Engineering her. Wie verbindet man eine Sohle an einem Schuh, damit man sie für später vielleicht wieder ablösen kann, aber um zum Beispiel einen Recyclingsprozess durchzuführen. Also das sind Regularien, die aktuell uns natürlich rumtreiben und dann natürlich auch das Thema Klimaneutralität. Das betrifft ja nicht nur das, was wir selber tun. Ich glaube, da haben wir schon auch in den vergangenen Jahren sehr viel Maßnahmen eingeleitet, unseren Stromverbrauch zu senken, unseren Energiebedarf zu senken insgesamt. Aber es betrifft natürlich auch unsere komplette Lieferkette. Das heißt, auch mit unseren Produktionspartnern sind wir im Austausch, um gemeinsam daran zu arbeiten, wie man insgesamt die Klimabilanz verbessern kann.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, will sich die Abteilung CSR bei Deichmann auf ein großes Thema konzentrieren. Die Eco-Design-Verordnung, die den digitalen Produktpass beinhaltet und damit auf die Recyclingfähigkeit von Produkten einzahlen soll.
Die Eco-Design-Verordnung, die jetzt gerade in Kraft getreten ist in diesem Jahr, sieht vor, dass man daraus sogenannte delegierte Rechtsakte weiterentwickelt, ja, und veranlasst. Und da ist geplant, dass zum Beispiel für Schuhe in 2027 so ein delegierter Rechtsakt in Kraft treten wird. Und da wird im Prinzip zum einen die Anforderung an das Produkt geregelt, aber auch die Recyclingfähigkeit von Produkten soll dort geregelt werden. Und das Ganze soll dann später in einem sogenannten digitalen Produktpass, das nennt man auch digitalen Zwilling, sich widerspiegeln. Das heißt, da möchte man eigentlich alle Informationen, die eine Relevanz haben für dieses Produkt, zusammentragen, damit alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette Informationen zur Verfügung haben, die es ermöglichen, dann auch zum Beispiel Recyclingprozesse in die Wege zu leiten, sollen aber auch eine Orientierung für den Endverbraucher bieten, ja, wo zum Beispiel dann der CO2-Fußabdruck eines Produktes angegeben werden kann.
Welche Informationen sind für diesen digitalen Produktpass relevant?
Es ist eine breite Palette. Das ist natürlich einmal die Materialzusammensetzung. Ich denke, heute hat man das über Piktogramme geregelt, aber da ist halt nicht immer ganz klar für den Endverbraucher, ist es jetzt ein textiler Stoff, der aus Baumwolle ist oder Polyester. Also solche Informationen, detailliertere Informationen. Es können über Produktionsorte Informationen zusammengetragen werden, aber natürlich auch was Caro bereits berichtet hat, der Environmental Footprint könnte dort abgebildet sein. Also wie viel Wasser war notwendig, um das Produkt herzustellen? Oder wie viel CO2 hat man kreiert, um dieses Produkt herzustellen? Welche Transportwege liegen dahinter? Wo wurde das Produkt hergestellt? Also es sind eine ganze Fülle von Informationen. Neben natürlich den klassischen Informationen wie Schuhgröße oder Verwendungszweck des Produktes oder irgendwelche Eigenschaften, die ein Produkt hat, die vielleicht von Relevanz sind für den Endverbraucher. Daneben soll auch dieser digitale Produktpass natürlich einen Zweck erfüllen für Behörden, wie zum Beispiel die Zollbehörden, dass sie zum Beispiel auch ihre Zollprozesse dadurch optimieren können, aber auch Marktüberwachungsbehörden. Also es könnte auch sein, dass man zum Beispiel Rechenschaft darüber ablegen muss, dass bestimmte Anforderungen erfüllt sind, zum Beispiel chemische Inhaltsstoffe und so weiter.
Das ist aber generell der große Vorteil des digitalen Produktpasses, dass es eine Art Single Source of Truth, die einzige Quelle der Wahrheit werden könnte, wo eben die notwendigen Interessenträger die Informationen rausziehen können. Und das sehen wir als einen sehr großen Vorteil, den zu haben, da es dann bei uns intern im Unternehmen wieder Prozesse verschlanken könnte. Wir müssen uns nicht über Gedanken machen, für jedes einzelne Gesetz einen individuellen Prozess hier zu implementieren, individuelle Abteilungen mitzunehmen und alles, sondern es gibt diesen digitalen Produktpass, der zugeliefert wird, der verfügbar ist am Ende und wo diese Informationen vorgehalten werden. Und das ist etwas, was wir als wirklich einen Vorteil sehen und warum wir auch diesen Weg der EU, den digitalen Produktpass beizubringen, befürworten.
Geht es bei diesen Informationen des digitalen Produktpasses nur um Umweltauflagen oder werden auch Sozialstandards mitgedacht?
Es ist auch anzunehmen, dass am Ende das große Ziel des digitalen Produktpasses ist es, jeder Interessensgruppe an dem Produkt selber die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, im Endeffekt könnte es auch von Interesse sein, sei es für den Konsumenten, sei es aber auch vielleicht für eine NGO in dem Falle, sei es vielleicht aber auch für eine Zollbehörde, die ein Gesetz wie Zwangsarbeit zum Beispiel verfolgen möchte, zu sehen, kommt dieses Produkt aus einer Region, die unter Umständen mit Zwangsarbeit in Verbindung steht? Wenn ja, wo ist es? Wie ist der Status? Wie ist sichergestellt, dass dort keine Zwangsarbeit herrscht? Also selbst die Menschenrechtsthemen werden dort mitgedacht, selbst wenn die natürlich eher produktlosgelöst sind, sondern einfach auf die Beziehungen in der Produktionsstätte selber hinweisen und eben häufig nicht den direkten Produktbezug haben, aber es wird mitgedacht.
Die Eco-Design-Verordnung wird ja erst in einigen Jahren in Kraft treten. Die CSR-Abteilung bereitet sich aber schon heute vor und überlegt gemeinsam mit Partnern im Rahmen eines Branchenprojekts, welche Informationen sinnvollerweise in einem digitalen Produktpass enthalten sein sollten. Wie können wir uns die Rolle von Deichmann in diesem Prozess noch konkreter vorstellen?
wir sind natürlich als Branchenführer, glaube ich, auch in einer besonderen Rolle hier, sollen ja auch eine gewisse Vorreiterrolle spielen. Wir haben in der Vergangenheit immer freiwillig Dinge umgesetzt. Jetzt sehen wir, dass die Regulatorik sehr viele Dinge sehr kleinteilig regelt. Und wir haben natürlich die Aufgabe, da ja die meisten unserer Produkte nicht in der EU hergestellt werden, sondern außerhalb der EU, sozusagen unsere Lieferkette fit zu machen, ja, für die neuen Herausforderungen, für die neuen Anforderungen. Also wir machen sehr viel Aufklärungsarbeit, ja, versuchen halt auch Menschen, die nicht in Europa leben, die Details zu erklären, die mit diesem Green Deal und mit der Textilstrategie verbunden sind und mit der ganzen Regulatorik, dort ein Verständnis zu erreichen und dann gemeinsam auch zu überlegen, wie kann man sinnvoll diese Regulatorik umsetzen, sodass es nicht dazu führt, dass wir jetzt hier überreguliert bürokratische Prozesse implementieren, sondern es muss ja eigentlich so sein, ein Selbstverständnis sein, dass man diese Handlungen, die man durchführt, immer unter dem Aspekt der Regulatorik durchführt und dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass jeder diese Transparenz schafft, die wir brauchen letztendlich, um auch zu belegen, dass halt nicht irgendwelche Menschenrechtsverstöße oder Umweltsünden begangen sind. Und das kann man natürlich am besten dadurch, dass man sehr sauber definiert hat, wer welche Verantwortung trägt und wie man auch Dokumente halt transparent zur Verfügung stellt. Für uns ist eigentlich entscheidend, dass die Kommission im Rahmen der Ecodesign-Richtlinie festlegt, was ist erforderlich, um ein Produkt nachhaltig zu gestalten. Und das ist das, auf das wir uns gerade fokussieren, wo wir gerade schauen, was können Anhaltswerte sein, die zukünftig gefordert sind.
All diese Regularien sollen nicht dazu führen, dass Menschen, überspitzt gesagt, barfuß laufen müssen, weil kein Schuh mehr zugelassen wird. Welche Maßnahmen sind am Ende sinnvoll?
Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben 2010 uns überlegt, wie können wir unsere Produkte noch nachhaltiger gestalten und haben damals ein Produkt entwickelt, wirklich mit tollen Materialien, Naturkautschuk verwendet, nicht chromgegerbtes Leder verwendet, Schnürsenkel aus Biobaumwolle verwendet. Und wir waren da sehr stolz drauf und es war auch, glaube ich, so ein ziemliches Pionierprodukt, was wir dort gemacht haben. Wenn wir uns das heute das Produkt anschauen, also sozusagen 14 Jahre später, dann muss man feststellen, dass man sehr schnell den Verdacht erheben könnte, dass es Greenwashing ist, weil es nicht hundertprozentig nachhaltig ist und vor allen Dingen, weil es auch gar nicht recyclingfähig ist, ja, weil Naturrubber ist eigentlich das schlechteste Material zum Recyceln für Recyclingprozesse. Und deswegen muss man eigentlich sagen, dass es sehr schwierig ist, heutzutage festzulegen, was ist überhaupt ein nachhaltiges Produkt. Das soll ja dann durch die Regulatorik bekommen. Und meine Befürchtung ist, dass dieses Produkt, was wir 2010 gelauncht haben, im Prinzip in den nächsten 10 Jahren gar nicht mehr verkehrsfähig ist, weil es halt die wichtigste Eigenschaft, nämlich die Recyclingfähigkeit, nicht mehr erfüllen sollte. Und da besteht natürlich dann die Gefahr, wenn man immer mehr solcher Regulatoriken einführt, dass man die Auswahl der Materialien stark einschränkt, aber auch bestimmte Produktionsmethoden vielleicht nicht mehr möglich sind, weil man ja eigentlich immer bestrebt ist, einen Schuh haltbar, so haltbar wie möglich zu machen und es eigentlich nicht vorgesehen ist, irgendwann zum Beispiel bestimmte Teile wieder abzulösen.
Zusammengefasst kann man sagen, dass es durch die EU-Regulatorik sein kann, dass Unternehmen wie Deichmann gezwungen sein werden, etwas an den Herstellermethoden und bei der Materialauswahl zu ändern. Deichmann bereitet sich deswegen frühzeitig darauf vor. Nicht zuletzt, weil einige der Auflagen Grundvoraussetzung dafür sein werden, Zugang zum EU-Markt zu erhalten. Für den Endverbraucher bietet die Transparenz am Ende den großen Vorteil, dass er sich darauf verlassen kann, dass Unternehmen wie Deichmann für ihn die Verantwortung übernehmen und ihm ein unbedenkliches Produkt zur Verfügung stellen, auf dessen Qualität er sich verlassen kann. In Sachen Nachhaltigkeit kommt also noch einiges auf den Bereich Corporate Social Responsibility zu. Da wird in den nächsten Monaten und Jahren natürlich auch noch Unterstützung gesucht.
Wir haben derzeit 27 Personen, die im Nachhaltigkeitsteam hier am Standort in Essen tätig sind. Darüber hinaus haben wir 7 Personen, die vor Ort in den Produktionsländern uns unterstützen, die also Trainings durchführen, die Kontrollen durchführen, die unsere Produktionspartner besuchen regelmäßig. Es wird so sein, dass wir wahrscheinlich mehr Personalbedarf haben werden in die Zukunft. Das hängt natürlich sehr stark von der Regulatorik ab, die in Kraft treten wird. Das können wir noch nicht ganz genau abstürzen. Es gibt dort Empfehlungen und wir versuchen natürlich immer mit möglichst intelligenten Maßnahmen so wenig Ressourcen wie möglich in Anspruch zu nehmen. Aber man muss ganz klar sagen, die Regulatorik zwingt einen eigentlich, hier mehr Kapazität bereitzustellen. Die Personen, die wir suchen, ist eine bunte Mischung von Personen, die halt Erfahrung mitbringen aus dem Bereich Nachhaltigkeit, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in globalen Lieferketten haben oder nicht so viel Erfahrung im Bereich Produkten haben, wo wir dann unterstützen können, dieses Fachwissen noch dazu zu ergänzen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn es Personen sind, die vielleicht schon in globalen Lieferketten, auch wenn es nicht Schuhbereich war, wenn es zum Beispiel Textilbereich war. Also da haben wir eine bunte Mischung im Team, beide Seiten. Wie gesagt, der Fokus in die Zukunft gerichtet liegt sicherlich auf dieser Eco-Design-Verordnung. Und da ist es natürlich unerlässlich, dass man sehr gute Kenntnisse zu den Produkten hat. Wie wird ein Schuh konstruiert? Wie wird er designt? Wie findet die Materialauswahl statt? Und da suchen wir eigentlich Verstärkung in diesem Bereich. Also mehr Schuhingenieure, Schuhtechniker, Textiltechniker, solche Personen. Die sind also sehr hilfreich. Aber wir haben im Team auch sehr viele, die jetzt gerade ein Nachhaltigkeitsstudium abgeschlossen haben, die wir natürlich dann auch entsprechend weiterbilden, dass sie auch entsprechende Kenntnisse zu den Produkten und Lieferketten bekommen.
An welchen Visionen und Zielsetzungen können neue Mitarbeitende in Zukunft im Bereich von Carolin und Andreas mitwirken?
Jetzt geht es ja auch darum, dass der Gesetzgeber von uns zukünftig verlangt, dass wir uns um die gesamte Wertschöpfungskette kümmern müssen, immer dann, wenn es Risiken gibt. Und das heißt für uns eigentlich erstmal Transparenz schaffen, damit wir überhaupt feststellen können, wo findet denn überhaupt die Produktion statt von Produkten, Materialien. Und auf dieser Basis können wir dann natürlich eine Risikoanalyse durchführen. Da gibt es sehr viele Daten. Und das ist eigentlich die Kernaufgabe, dann in die tiefere Lieferkette gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern zu gehen und dort dafür Sorge zu tragen, dass mögliche Menschenrechtsverstöße abgestellt werden oder halt Verbesserungen erzielt werden für die Menschen. Das ist so ein bisschen unsere Version. Also eigentlich anknüpfend am Credo des Unternehmens, das Unternehmen muss den Menschen dienen. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen auch in den Lieferketten dafür Sorge tragen, dass es dort sozial verträglich gute Arbeitsplätze gibt und dort eigentlich den Menschen eine bessere Lebensgrundlage geboten wird.
Das war sie, die zweite Folge von Kopf bis Schuh. Wir haben einen Einblick in die Abteilung CSR bekommen, die daran mitwirkt, den Schuhmarkt in Sachen Nachhaltigkeit international zu revolutionieren. Ab der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit den Abteilungen, die noch unmittelbarer mit dem Produkt, in unserem Fall dem Nike Cold Vision, arbeiten. Also, klopfen wir doch zunächst mal beim Einkauf an und hören, was da so passiert. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast und hört gerne noch in eine weitere Folge rein. Wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.